Wir Menschen sind kognitive Geizhälse, sagt man in der Kognitionspsychologie. Wir mögen also nicht viel kognitive Energie aufwenden. Und eine Typologisierung hilft mir natürlich, Energie zu sparen. Da kann ich einfach sagen, die ist extrovertiert, der ist introvertiert. Und das ist so. Mit den Graubereichen in der Mitte umzugehen, fällt uns ja generell schwer. Auch in der Weltpolitik, im Umgang mit unseren Kindern, mit unseren Partnern. Wir sind ja ganz schnell mit du bist so, ich bin so. Oder das hilft uns Menschen ja auch. Das ist evolutionär adaptiv, dass wir uns die Welt hier einfacher machen. Aber in diesem Fall ist es halt zuweilen auch echt unfair. Einigen Individuen gegenüber und halt nicht evidence-based im Sinne eines besseren Managements.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast. Netzwerk Arbeitskultur ist unser Thema seit vielen, vielen Folgen. Und heute gehen wir mal wieder an eine Schnittstelle zwischen dem Menschlichen und dem, was die Maschine mit uns macht. Das ist nämlich auch ein Schwerpunktthema unseres Gastes heute. Und ich habe so eine Art Arbeitstitel für die Folge. Das ist natürlich trickreich, weil man ja noch nicht die Folge aufgenommen hat. Man noch nicht weiß, wohin das Gespräch sich entwickeln wird. Ich lasse es mal raus. Also mein Arbeitstitel für heute ist vom objektiven Umgang mit Persönlichkeiten, mit Subjekten. Und deswegen wenden wir uns erstmal dieser Frage hin, was hat das eigentlich mit diesen ganzen Persönlichkeitstests so auf sich? Und mal schauen, inwieweit wir dann Richtung Mensch-Maschine noch abbiegen. Und dafür habe ich mir jemand gewünscht. Er ist rührig an dem Thema Mensch-Maschine. Er hat auch sich schon verschiedentlich ausgelassen zu dem Thema Persönlichkeitstests und zwei gute Gründe, mindestens ihn einzuladen. Ich spreche von Professor Dr. Niels van Quaker-Beke. Er ist Professor für Leadership und Organizational Behavior an der Kühne Logistik Universität in Hamburg. Und ich begrüße ihn jetzt erstmal hier in unserem Studio, mache die Tür auf und freue mich ganz arg, dass er hier ist. Hallo lieber Niels, schön, dich hier willkommen zu heißen.
Moin, moin, Jule. Danke, dass ich eintreten darf.
In unseren kleinen Schnuckelsalon. Und das klären wir natürlich gleich mal auf mit diesem Ganzen, was ich hier gerahmt habe und Organizational Behavior und so weiter. Aber erstmal gibt's eine sehr, sehr persönliche, gar nicht maschinelle Frage, nämlich wie bist du in den Tag gestartet, lieber Niels?
Nicht optimal.
Es war schon spannend. Ich bleib dran. Achtung. Ich komme mal näher.
Es war einer dieser heißen Tage, die wir in Hamburg nun wirklich wenig haben. Und als Nordlicht kann ich damit auch wirklich wenig anfangen. Von daher habe ich heute Nacht echt gut geschwitzt und heute Morgen dann viel zu wenig gegessen. Und dann merkte ich, dass ein Termin den nächsten jagte und musste jetzt mir gerade erstmal ein bisschen Milchreis mit Zimt und Zucker holen, damit ich mal runterkomme. Aber jetzt bin ich voll da und freue mich auf den Rest des Tages. Es kann nur besser werden.
Es kann nur besser. Also ich kämpfe jetzt mal mit, wie war das mit Milchreis und Gegenhitze? Ja, okay, wie viel waren es? 17 Grad? Komm, sei ehrlich, in Hamburg.
Nein, wir haben ja jetzt die 30er-Marke geknackt. Das gibt es wirklich selten in Hamburg. Und ich habe eine Dachgeschosswohnung, auch wenn das alles sehr hübsch ist. Aber das wird warm da oben.
Bist du so ein ansonsten so ein strukturierter in den Tagstarter oder sagst du, oh, so wie es kommt?
Beides. Also ich habe immer so eine implizite Liste der wichtigsten Sachen, die ich machen will und die ich mir auch am Tag vornehme. Mhm. Und den Rest mache ich so ein bisschen, wie es dann auch kommt und vor allen Dingen, wie ich mich auch fühle. Manchmal, ich benutze Arbeit, um mich selbst zu regulieren. Und manchmal, es gibt halt Arbeit, da kann man sich ein bisschen hochregulieren oder so ein bisschen den Kick bekommen. Es gibt andere Arbeit, die reguliert einen eher runter. Und das versuche ich dann so einzustreuen. Aber morgens in der Dusche gehe ich meistens einmal kurz im Kopf durch. Okay, was sind die großen Sachen, die ich heute aus dem Weg bringen will. Nach Mark Twain, schlucke die Kröte oder esse die Kröte am Anfang des Tages, weil sonst kommt man ja nicht zu den Sachen.
Das ist, also, weißt du was, wir könnten jetzt schon unser Programm streichen, ich bleib mal dabei bei den Kröten und so weiter, weil meine ZuhörerInnen sind ja sehr neugierig, glaube ich, doch zu wissen und zu spüren und die werden sich jetzt bestimmt die Frage stellen, Was sind denn so Arbeiten, die dich nach oben bringen oder die dir Energie geben? Und was sind denn die Arbeiten, die dir Energie wegnehmen?
Ich glaube, das ist gar nicht so anders, als das jetzt bei deinen ZuhörerInnen ist. Das, was mich kolossal nervt, ist alles Administrative, Verwaltende, wo man hinterherrennen muss, wo vielleicht auch Leute ihren Job nicht so gemacht haben, wie man sich das gehofft hatte und letztendlich relativ viel nachsteuern muss und vielleicht auch kontrollieren muss. Das sind alles so Sachen, die mag ich nicht gut. Oder auch generell die Administration des Lebens, die Verwaltung des Lebens, ob es jetzt irgendwie ein Check-in ist für einen Flug oder es muss nochmal ein Hotel gebucht werden, es müssen irgendwie Kosten eingereicht werden. Und auch wenn ich das Gott sei Dank alles nicht selbst abrechnen muss, wir haben hier ein schönes Sekretariatsteam, aber das muss ja alles vorbereitet werden. Und so, boah, da kann ich echt ohne. Schöne Sachen.
Ja, schöne Energiespender. Was ist ein Energiespender?
Die Energiespender sind bei mir ästhetische Sachen. Alles, was irgendwie schön ist. Und zwar wirklich ästhetisch. Das heißt, ich habe gerade zusammen mit unseren Studierenden dran gesessen, unsere TEDx-Webseite neu aufzusetzen. Und ich habe auch früher Webdesign gemacht. Das heißt, da kommt sofort dieser Designer in mir durch, wie man was wo platziert und so. Da habe ich eine unheimliche Befriedigung, die ich daraus ziehe. Und dann gibt es intellektuelle Stimulation. Entweder etwas zu lesen, zu hören oder auch im Austausch mit anderen zu arbeiten, wo man denkt, alter Falter, das sitzt jetzt. Das ist so, als ob da, das ist auch so eine ästhetische Erfahrung. Das ist, als ob da irgendwas ineinander greift, so ein Puzzle, was sich auf einmal auflöst. Und da kriege ich auch einen unheimlichen Kick in diesen Aktivitäten. Und das Letzte sind für mich so wahrhaftige Gespräche. Ich glaube, ganz häufig sind wir, also ich zumindest, in so einem Get-the-Shit-Done-Modus. Ja? Also machen, machen, machen. Und auch nicht immer im besten Zugang zu mir selbst. Und dann sind wahrhaftige Gespräche sind wirklich gut, wo man mal in sich reinspürt, andere in sich reinspüren und man sich trifft in dieser Wahrhaftigkeit. Und das lässt mich auch immer sehr beschwingt zurück.
Ich liebe das Wort wahrhaftig. Ist auch ein Wort, was ich sehr gern verwende, weil es vielleicht, und das finde ich ganz toll, also schon gleich hier Klick, kleine Verbindung zwischen uns beiden. Man hört es vergleichsweise selten. Dabei ist es doch etwas, was uns sehr zu einem Herzen liegen sollte, die Wahrhaftigkeit. Also es ist auch, ich grenze da gern auch nochmal ab zwischen ehrlich und wahrhaftig. Also.
Genau.
Neigst du, ich bleib nochmal, du merkst schon, ich rück dir ganz schön auf die Pelle, neigst du vielleicht auch manchmal zum Verkünsteln, wenn du sagst, ja, das Ästhetische.
Was ist denn Verkünsteln? Das weiß ich gar nicht.
Verkünsteln wäre zum Beispiel, wenn die, naja, siehst du, gute Frage. Das wäre zum Beispiel, wenn ich sage, ästhetisch, na gut, Ästhetik ist ein Selbstzweck oder Selbstwert, aber ich habe ein oder sehe darin einen Selbstzweck, etwas bis aufs Äußerste schön zu gestalten und mich da drin so in so ein Rabbit Hole reinzukippen und da nicht mehr rauszukommen und dabei so ein bisschen aus dem Blick verlieren, was ging's denn, Achtung, wahrhaftig, um das Eigentliche und bin dann um der Schönheit willen da ganz schön gefangen in dem, was ich tue. Also ist das etwas, was du kennst?
Ja, also nach meinem Verständnis würde ich das jetzt so auslegen. Ich bin nicht der klassische Kandidat für so eine 80-20-Regel. Ne? Also, dass du mit 20%, 80% der Resultate schaffst, sondern kannst du auch schnell zum nächsten gehen. Ich versteife mich schon auf die letzten 20% des Resultats auch und investiere dann auch gerne nochmal 80% meiner Energie da rein, weil ich auch das Gefühl habe, dass für mich dieser Kick erst auf den letzten 20% kommt. Also Ästhetik, das ist nicht eine Oberflächenästhetik, das ist so eine Tiefe, die kommt wirklich erst auf diesen letzten Metern. Dieses Heureka, diese intellektuelle Stimulation kommt nicht so nach dem oberflächlichen Verstehen, sondern wirklich, wenn du das Gefühl hast, da kommen tektonische Platten zusammen, die plötzlich ineinander greifen. Und Wahrhaftigkeit ist halt auch nicht mit, ich mache mich mal verletzlich und erzähle aus meinem letzten Date oder was auch immer damit abgehandelt, sondern das ist wirklich so eine wirkliche tiefe Reflexion. Und das ist alles zeitaufwendig, muss man einfach sagen, ne, wenn man das macht. Aber das sind ja die Energiebringer bei mir. Von daher bin ich gern bereit, dafür Zeit zu opfern, weil, oh, das ist ja nicht mal ein Opfern, weil ich das Gefühl habe, wenn ich dem auch Zeit einräume, dann verdrängen die ja auch den anderen Schmodder aus meinem Leben. Und für den anderen Schmodder bleibt gar nicht mehr so viel Platz. Und das ist dann ganz gut. Und hier möchte ich natürlich noch einschränken. Ich habe über die Arbeit gesprochen. Ne? Also, Weil du so eingestiegen bist. Natürlich gibt es im Privatleben auch noch ganz viele andere Sachen, die mir Energie bringen.
Und irgendwie kam das bei mir so an, dieses Thema, dass Effizienz vielleicht nicht das allererste Gebot deines Handelns ist. Also von daher, du siehst eine kleine Einstiegsfrage und zack, sind wir schon ganz tief gelandet. Wir könnten jetzt sofort so einen Persönlichkeitstest mit dir machen, aber warte mal, bevor du das machst,
vielleicht fangen wir einen anderen Bogen. Nämlich? Ich glaube auch, dass diese Art zu leben, ich meine, vielleicht ist das einfach Selbstverklärung, aber ich glaube, diese Art zu leben wird immer wichtiger für uns alle. Für alle Menschen.
Die Anti-80-20?
Die Anti-80-20, genau. Weil diese Maschinen, KI, künstliche Intelligenz, relativ gut sind in den 80%. Und die machen das auch mit weniger als 20% Energieaufwand. Der Faktor Mensch wird in diesen letzten 20% sein. Wahrscheinlich in den letzten 5% oder in den letzten 3%. Und da eine Lust draus zu ziehen, aus dieser Meisterschaft, die man in diesen letzten Meter entwickeln kann. Ich glaube, das wäre für uns alle ganz gut, weil darüber können wir uns auch weiterhin differenzieren.
Zumindest eine gewisse Zeit lang. Auf jeden Fall. Und ich sage an der Stelle ganz oft, also wenn mir was begegnet in einem Gespräch, wo ich sage, ui, da müssen wir nochmal rein, ein Knoten ins Taschentuch, da kommen wir zu. Wir steigen mal ein bisschen ein in das, was du so tust, Professor für Leadership, das kann sich, glaube ich, der eine oder andere sehr gut vorstellen, die meisten. Was bitte ist Organizational Behavior? Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
Das ist im Prinzip Organisationspsychologie.
Da geht's ja schon los.
Und die Organisationspsychologie, ich meine, ist jetzt ein bisschen platt, aber ist eigentlich nichts anderes als angewandte Sozialpsychologie. Sozialpsychologie betrachtet Menschen in Interaktion mit anderen. Und Organisationen sind ein solches Gebilde, wo Menschen mit anderen interagieren. Klar sind sie auch immer noch als Individuum tätig, aber da ist ganz viel Interaktion. So, das nennen wir dann Organisationspsychologie, zumindest aus der Psychologie heraus. Jetzt, wenn man an einem BWL-Fachbereich ist, kann natürlich der gemeine BWLer wird nicht sagen, dass wir bei uns Psychologie unterrichten, also brauchte es einen BWLer-Begriff dafür. Und der nennt sich dann Organizational Behavior. Im Prinzip geht es um Verhalten in Organisationen. Aber natürlich ist klar, wer da sich da verhält, das sind Menschen und damit sind wir wieder bei der Psychologie.
Naja, gut, ich frage aus Gründen nach. Also erstmal sehr spannend, dass man hier diese Begrifflichkeit Psychologie ein bisschen umschifft hat. Hätte ich jetzt auch mal Fragezeichen, ob das wirklich so immer so sein muss. Aber gut, okay, lassen wir es mal stehen. Jetzt könnte man ja sagen, okay, wir untersuchen, wie sich die Menschen in der Organisation verhalten. So hast du es gerahmt, so kann ich es mir auch sehr gut vorstellen. Man könnte natürlich aber auch das so interpretieren, wie die Systemtheoretiker, nämlich wie verhalten sich Organisationen. Also wirklich die als Subjekt betrachten oder in dem Fall dann sogar als Objekt betrachten, das man untersuchen will. Seid ihr auf beiden unterwegs oder würdest du sagen eher, was macht Mensch in System?
Es ist, was macht Mensch im System, manchmal auch über Systeme hinweg, aber wir gucken uns das nicht systemisch an, also die Organisation als Akteure. Solches, das sind dann eher andere Felder wie Organizational Theory oder Strategy. Ich muss auch sagen, die Nomenklatur ist hier nicht besonders hilfreich, auch für den Otto-Normalverbraucher. Kam jetzt auch ein bisschen aus dem Englischen raus. Selbst wenn man sich die Lehrbücher anguckt, du kannst eigentlich ein Organizational Psychology Lehrbuch neben eins von Organizational Behavior stellen. Und da sind weitestgehend ähnliche Sachen drin. Klar, mit unterschiedlichen Foki, aber sehr ähnlich. Ja. Ich glaube, die BWLer wollen halt gerne den Zug zum Ende haben, so im Sinne von Performance und Key Performance Indicators und solche Sachen. Die Psychologen sind ja klassischerweise eher ein bisschen an Gesundheitselementen interessiert. Und ich glaube, so splittet sich das. Aber das ist ja weitestgehend eine künstliche Differenzierung.
Ich halte das deswegen hier nochmal so fein auseinander, weil ja doch einige in meiner Hörerschaft einige Personen sind, die sich auch durchaus mit Organisationen intensiv beschäftigen, also auch mit systemtheoretischen Gedanken. Und deswegen dann immer so diese Diskussion ist, ja, der Mensch versus das System. Und deswegen fand ich das hier nochmal ganz wichtig, das zu differenzieren. Also wir reden über das Verhalten von Menschen in Organisationen, in Arbeitsorganisationen. Und da begegnet uns ja etwas, ganz viel, aber eins habe ich schon mal genannt im Eingang, was immer wieder diskutiert wird. Und das möchte ich gern mit dir mal ein wenig unter die Lupe nehmen, nämlich das Thema der Persönlichkeitstests, der Inventare, der Instrumentarien, die auf, ich lasse es mal einfach so stehen, objektive Art und Weise messen, erforschen sollen. Wie tickt denn so mein Gegenüber als Prädiktor? Ich lasse das mal genauso stehen und guck mal, was als erstes bei dir passiert. Was sagst du zu diesen Auslassen, wenn du das als erstes so hörst?
Finde ich doch erstmal gut. Also ich bin kein Gegner von Messen. Ich glaube, so erschließen wir uns die Welt und versuchen sie ja auch ein bisschen dem Subjektiven zu entziehen, weil wir zumindest auch aus der wissenschaftlichen Lage wissen, dass das Subjektive nicht immer der beste Ratgeber ist. Mhm. Wir alle haben bestimmte Vorurteile, wir alle neigen dazu, bestimmte Sachen in einer bestimmten Art und Weise zu verarbeiten. Ich werfe hier nur mal ein, zum Beispiel, dass wir größere Leute schneller als dominanter und als Führungspersonal sehen würden oder dass wir attraktive Leute als kompetenter sehen und so weiter. Wir haben all diese Vorurteile. Und da ist eine etwas bessere Vermessung ja durchaus gut und auch fairer und in letzter Konsequenz auch für das Unternehmen am besten.
Also würdest du sagen, diese Testinstrumentarien taugen vor allen Dingen auch dafür, wir kommen gleich zu einer kritischen Würdigung, dafür die richtigen Menschen zu finden, sprich in einem Recruiting-Prozess? Oder würdest du sagen, es ist, wenn, eher angebracht, das den Menschen an die Hand zu geben zur Persönlichkeitsentwicklung oder als unterstützendes Instrument im Leadership-Kontext?
Beides. Oder alles drei was du jetzt aufgelistet hast. Ich möchte gewisse Leute selektieren, von denen ich glaube, dass sie auf eine Rolle passen. Da geht es ja nicht darum, dass es die besten Leute sind, sondern da geht es immer um Person-Job-Fit. Mhm. Also gewisse Rollen brauchen zum Beispiel ein höheres Maß an Gewissenhaftigkeit, andere brauchen mehr Extraversion. Das würde ich schon ganz gerne messen wollen. Dann gibt es aber natürlich auch Entwicklungspotenzial. Das ist natürlich im Bereich der Persönlichkeit zumindest ein bisschen schwer, weil die Persönlichkeit nicht so veränderbar ist, wie wir das vielleicht gerne hätten, auch von unseren Partnern. Und dann doch feststellen müssen, Persönlichkeit lässt sich halt nicht so einfach verändern.
Schade eigentlich aber manchmal,
es ist,
oder?
Aber es ist ja gut. Man kommt trotzdem dran. Also Neurostudien zeigen schon, dass Persönlichkeit sich auch verändern lässt. Und natürlich ist es auch ein Diskussionsanstoß sollte sein, um sich auch besser kennenzulernen und andere besser kennenzulernen. Jetzt merkst du aber vielleicht auch schon, zum Beispiel bei Einstellungen, wenn ich auf ein gewisses Profil hin rekrutiere, dann weiß das vielleicht ja auch der Bewerber oder Bewerberin und die versuchen dann, sich entsprechend zu gerieren. Mhm. Also
doof sind die auch nicht.
Die werden sich irgendwie so verstellen. Mhm. Das heißt, Testtheorie und Testmethodik ist für sich schon eine Wissenschaft und das hat auch seine Relevanz, weil wir natürlich in einer Art und Weise messen wollen, nicht nur testen und messen, dass das auch wirklich das ist, was wir messen wollen und das sinnvoll ist, sondern auch in einer Art und Weise, dass es möglichst nicht verfälscht wird. Also auch nicht durch, was weiß ich, äußere Einflüsse, aber auch nicht willentlich verfälscht wird, zum Beispiel von einer Bewerberin.
Du sprichst von Reliabilität und Validität. Vielleicht können wir das hier nochmal genau fassen, weil ich weiß ja, wir hören ja auch Menschen zu, die schreiben sogar mit, Nils. Also von daher vielleicht nochmal, ja, wow, kriege ich tatsächlich Rückmeldung. Da bin ich immer ganz geplättet, finde das natürlich toll. Und von daher nochmal, wie würdest du das eine vom anderen unterscheiden, die Reliabilität und Validität?
Ja. Dann schneide ich mich jetzt mal vorher in meine Statistikbücher wieder einlegen sollen, damit ich dir die exakte Definition gebe.
Nee, das
also letztendlich, Reliabilität ist, wie gut erfasse ich das, was ich erfassen will. Mhm. Und Validität ist die Gültigkeit dessen. Also kann das zum Beispiel, wir haben prädiktive Validität, kann das etwas vorhersagen, was theoretisch auch so gemeint ist? Oder ich habe eine kongruente Validität, zum Beispiel passt das auf andere Konzepte, die relativ ähnlich sind. Mhm. Ich habe eine diskriminante Validität, also kann ich es auch differenzieren von Sachen, die eigentlich nichts damit zu tun haben sollten, dass die auch wirklich nicht statistisch zusammenhängen und so weiter. Also das ist ein größeres Feld, aber letztendlich nennen wir diese Aspekte Testgütekriterien. Mhm. Also wie so ein Qualitätsmerkmal. Mhm. Du möchtest halt eine hohe Reliabilität und es gibt auch unterschiedliche Reliabilitäten und unterschiedlich gute, ausgeprägte Validitäten haben. Mhm.
Und wie erkenne ich denn jetzt, also zum Beispiel, ob so ein Test wirklich auch taugt, also wirklich das misst, ob er misst, was er messen soll oder was er vorgibt zu messen. Wir können ja gleich auch nochmal so vielleicht ein, zwei Bekannte durchgehen, wie die so dastehen. Wie erkenne ich das vielleicht auch als Anwender oder als Anwenderin?
Also mal, es gibt so recht einfache Litmus-Tests, würde ich mal sagen. Mhm. Es hängt immer davon ab, was du misst. Und wie das theoretische Fundament dafür aussieht. Nehmen wir mal Persönlichkeit, also Extraversion. Du möchtest Extraversion messen. Dann würde man gemeinhin ja annehmen, dass du dich darin nicht so sehr verändern wirst, wenn du erstmal eine gewisse Reife in deinem Alter erreicht hast, irgendwie so später
Adoleszenz.
Ja, so ein bisschen, genau. Es sei denn, da wird noch irgendwas ganz anders sein, aber die meisten Hörerinnen und Hörer werden das auch wissen. Man verändert sich jetzt nicht so sehr in der Extraversion seit der Schulzeit. Das heißt, da muss es eine gewisse Invariabilität über die Zeit geben. Das muss relativ stabil sein. Wenn ich jetzt einen Test habe, wo ich mich einmal teste und dann ein halbes Jahr später wieder teste und beide Messungen mir aber etwas Unterschiedliches rausgeben, dann kann das ja theoretisch gar nicht sein, weil das ja stabil sein sollte. Also was auch immer da in den Items, die Items sind diese Fragen, abgefragt wird, ist anscheinend stärker abhängig von irgendwelchen tagesaktuellen Sachen als wirklich meine Persönlichkeit. Jetzt könnte man auch sagen, naja, es gibt ja verschiedene Facetten von Extraversion. Zum Beispiel, ne, du ziehst eher Energie daraus, wenn du auf Partys gehst. Klassischerweise bist du die ein bisschen mehr spricht im Vergleich zu anderen und so weiter. Also es gibt unterschiedliche Facetten von Extraversion. Jetzt würde man ja auch logischerweise vermuten dürfen, dass all diese Aspekte miteinander zusammenhängen. Das heißt, du bist nicht nur die, die bei der Party auf dem Mittelpunkt spricht, sondern auch die, die generell ein bisschen mehr redet. Wenn du nur das eine, aber nicht das andere bist, macht das ja für dieses Konzept gar nicht mehr so viel Sinn. Das heißt, die Fragen, die wir nehmen, die müssen irgendwie so zusammenhängen. Das nennen wir auch interne Reliabilität. Das erste, was ich beschrieben habe, war Retest-Reliabilität. Das hier ist jetzt die interne Reliabilität. Also das, mit dem die Fragen passen, die zueinander, und würde ich generell mich auf diesen Fragen eher hoch, generell eher niedrig ankreuzen. Das kann man dann auch statistisch absichern, aber das kannst du auch als Anwender siehst du, passt das für dich.
Wollte ich gerade sagen, das siehst du ja, das erkennst du.
Genau. So, und dann gibt's die Validität. Und bei der Validität kannst du auch so eine Augenscheinvalidität erstmal nehmen. Misst das denn überhaupt das, von dem ich irgendwie das Gefühl habe, dass das gemessen werden sollte? Das ist schwierig, weil natürlich Testtheoretiker auch manchmal andere Sachen reinwerfen und Aspekte, wo sie dich entweder aufs Glatteis führen wollen oder so ein bisschen eine höhere Schärfe erreichen wollen. Aber generell Augenschein und Validität für jemand, der sich ein bisschen auskennt, ist schon gar nicht schlecht. Und dann, und da kommen wir eher in das Statistische rein, ist natürlich eigentlich das Interessante, sage ich denn damit irgendwas etwas vorher? Denn theoretisch angenommen müsste ja dann, was ich in diesem Test angebe, auch irgendeine Form der prädiktiven Validität haben. Also kann ich zum Beispiel, wenn die Jule mir das einfällt, kann ich dadurch dann vorhersagen, dass die Jule wirklich auf der Party einfach ein bisschen mehr schnackt und im Mittelpunkt steht. Oder kann ich vielleicht sogar vorhersagen, dass die im Vertrieb besonders gut geeignet ist, weil Vertrieb nun mal eher die Leute braucht, die ein bisschen mehr reden. Also kann ich damit auch ihre Leistung in der Arbeit vorhersagen. Wenn diese Kriterien nicht erfüllt sind, dann muss man sich schon fragen, wenn ich nicht das wirklich teste, genau was ich testen will, und das sagt auch nichts vorher, was soll denn das alles? Und dann gibt es noch einen letzten oder zwei Aspekte. Das ist die Dimension, also wir haben ja jetzt nur von einer Dimension gesprochen, Extraversion. Häufig sind ja Persönlichkeitstests so gestaltet, dass du unterschiedliche Facetten abtestest. Das sollte jetzt statistisch dann auch so sein, dass die voneinander unabhängig sind. Also wenn du das eine testest, wie zum Beispiel Gewissenhaftigkeit versus Extraversion, dann gibt es keine Überschneidung zwischen diesen Dimensionen. Das sind unterschiedliche Aspekte deiner Persönlichkeit. Denn das macht ja überhaupt keinen Sinn, wenn ich zwei Persönlichkeitsaspekte habe, die überlappen, dann weiß ich ja am Ende gar nicht, was ich da teste. Auf das eine oder das andere.
Auf was ist es zurückzuführen? Genau.
Also ein guter Test diskriminiert auch zwischen den Dimensionen, die dieser abtestet. Und dann, und das ist auch, glaube ich mal, ganz schön zu hören für viele, ist eigentlich die meisten psychologischen Maße folgen einer sogenannten Normalverteilung. Das ist diese klassische Glockenkurve. Also steigt an, wird so größer und fällt dann wieder ab auf der anderen Seite. Das ist so wie Größe bei Menschen. Du hast ganz viele Männer, die sind irgendwie 1,80 im Schnitt. Dann hast du ein paar, die sind irgendwie 1,75 bis 1,85. Da sind die meisten dann drin und dann fällt es immer weiter ab, sodass du 2 Meter Männer oder 1,60 Männer relativ selten hast. Mhm. Und so ist es auch bei den psychologischen Kriterien. So, wenn jetzt ein Test versucht, dich aber künstlich zuzuordnen und zu sagen, du bist entweder extravertiert oder introvertiert, dann kannst du dir schon überlegen, das macht doch überhaupt keinen Sinn mit dieser Glockenverteilung, weil wenn ich da, der Großteil der Menschen, also wirklich 68% sind irgendwo in der Mitte, genau. Und jetzt werden wir hier künstlich dichotomisiert und da werden Differenzen eingezogen, die eigentlich gar nicht zwischen uns bestehen. Und da muss man eigentlich auch immer hellhörig werden, wenn man so typologisiert wird.
Genau, also könnte man sagen, dass es vielleicht dann sinnhafter ist, eher von Profilen zu reden, dass man sagt, man hat vielleicht mehrere Dimensionen, die man misst und in diesen Dimensionen habe ich ein bestimmtes Profil, was mich dann insgesamt zu einem Gesamtprofil bringt, aber nicht so sehr zu einem Typenindex.
Ja, ich glaube, alle Begriffe haben ihre Vor- und Nachteile, ja. Aber Profil ist sicherlich besser als Typus. Und beim Profil wäre auch die Vermutung dahinter, dass jeder Punkt auf diesem Profil auf einer Dimensionalität ist, also von 0 bis 100 oder was auch immer deine Dimensionalität ist.
Es gibt Abstufungen, es gibt nicht nur 0, 1, genau.
Genau. Das damit war kann man dann übrigens auch spannende Sachen machen. Also es gibt zum Beispiel Hexaco als eins der Modelle oder Ryasek. Der Ryasek wurde benutzt, um Berufe zu passen auf Jugendliche, die rausgehen ins Berufsleben und nicht so richtig wissen, was sie machen wollen. Die füllen also so einen Persönlichkeitstest im weitesten Sinne aus. Und gleichzeitig wurden aber ganz viele Berufe untersucht, wie denn die Persönlichkeitsstruktur der Leute dort denn dann ist. Und dann würde man sagen, ja, guck mal, dein Persönlichkeitsprofil passt eigentlich relativ gut auf den Architekten oder auf den Bauingenieur oder auf den Buchhalter oder auf was weiß ich. Das ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Da gehört noch viel mehr dazu, ob ich auch Lust darauf habe und ob ich auch diese Begabung habe und so. Aber man kann ein bisschen damit rumspielen in dieser Personenberufspassung über diese Profile.
Jetzt ist ja ein Hauptproblem, was diesen Tests, egal wie sie aufgebaut sind, immer zugrunde liegt, dass ich selbst eine Auskunft über mich gebe, oder? Es ist ja immer eigentlich eine Selbsterkenntnis, oder? Von der ich spannenderweise dann total überrascht bin, wenn das Ergebnis kommt. Das finde ich immer so lustig an der Stelle. Und ich sage nicht, dass ich nicht davon überrascht war, als ich mein erstes, was auch immer, Profil gelesen habe.
Ja und nein. Also so ein Test, das nennen wir explizite Tests, wo die Leute das selbst angeben müssen, der ist natürlich auch anfällig für Selbstverklärung. Denn ich muss ja angeben, bin ich bei der Party eher der im Mittelpunkt oder eher nicht. Wenn ich mich in einer gewissen Art und Weise sehen möchte, kann ich das da drin natürlich dann auch so ankreuzen. Und das ist insbesondere ein Problem bei Tests, wo dahinter eine Konsequenz für mich steht. Zum Beispiel, werde ich befördert oder angestellt oder sonst was. Genau, kommen wir gleich drauf, was man dann macht. Aber so, wenn man die generell macht und mit sich selbst ehrlich ist, dann sind diese expliziten Tests relativ gute Prädiktoren von Persönlichkeit, weil die auch viel mit anderen Sachen, wo wir sagen, das zeigt sich auch als Persönlichkeit, sehr hoch übereinstimmen. Sollte jetzt auch nicht verwundern, denn wer kennt dich denn besser als du selbst? Klar, mit einer gewissen Selbstverklärung. Aber eigentlich kennen wir uns schon selbst besser als die meisten anderen, weil wir diese Konsistenz ja in unserem eigenen Körper haben. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sogenannte 360-Grad-Tests zu machen. Da würde man dann zum Beispiel sagen, Jule, ich vertraue dir zwar, wie du dich selbst siehst, aber it takes a village. Ja? Es braucht ein Dorf. Fragen wir noch mal ein paar. Gerne bei der Arbeit genommen. Dann zum Beispiel fragen wir noch mal deine Mitarbeitenden, vielleicht ein paar Kollegen, vielleicht ein paar Chefin, Zulieferer, Kunden und so weiter. Und so kriegt man so ein 360 Grad. Und daraus kann man natürlich auch dann gucken, Mensch, ist die Jule jetzt immer so, wie sie sich selbst sieht? Oder sehen zum Beispiel die Mitarbeitenden Jule ein bisschen anders? Weil da bist du vielleicht der kratzbürstige Stinkstiefel Micromonitoring. Während deine Vorgesetzten dich sehr positiv sehen und als sehr vertrauensorientiert, weil du denen natürlich ein gewisses Bild auch nur von dir zeigst. Also hier auch wieder der Disclaimer, 360 Grad heißt nicht, dass die anderen Grad, also die, die du nicht bist, dass die dich exakter einschätzen. Die zeigen nur an, wie du von anderen gesehen wirst. Du zeigst halt auch gewissen Leuten nur einen gewissen Teil deiner Persönlichkeit. Kennen jetzt auch alle, die dir zuhören, denn unseren Partnern gegenüber zeigen wir ein anderes Bild als Fremden auf der Straße, als gegenüber Kollegen, als gegenüber Sportleuten, mit denen wir abhängen und so. Das machen wir einfach. Aber das kann einem dann helfen, sich ein bisschen besser einzuschätzen. Und zum Beispiel in diesem Fall, dass Jule, du siehst, Mensch, irgendwie meine Vorgesetzten sehen mich ja gar nicht so als extravertiert. Deswegen überspringen die mich auch immer für diese Vertriebsrolle. Mhm. Also irgendwie scheine ich in der Interaktion mit denen nicht die gleichen Qualitäten oder nicht die gleiche Persönlichkeit zu zeigen. Was könnte ich denn da anders machen? So, aber jetzt hatte ich ja gesagt, alles ein bisschen schwer, wenn es nur Selbstkundgabe ist. Mhm. Da kann man jetzt bestimmte Sachen einführen, wie zum Beispiel Lügendetektor ist zu viel gesagt, weil man das in so einen Social Desirability Index, ja, also inwieweit du eigentlich sozial angepasst antwortest, damit du gut über dich denken kannst. Das ist ja auch ein urmenschliches Ding, dass wir uns gerne positiv sehen. Du hast ja sogar ein Problem, also bist wahrscheinlich eher depressiv, wenn du dich nicht positiv siehst. Das kann man einfügen, das kann man auch ein bisschen rauspartialisieren aus der Rechnung. Das heißt, dass man diesen Einfluss ein bisschen rausgenommen hat. Aber so richtig super sind die auch nicht. Es gibt aber halt auch sogenannte implizite Tests oder unobtrusive Tests, sage ich mal was zu. Der implizite Test ist sowas wie der Rorschach-Test. Kennen vielleicht viele vom Tatort oder wo auch immer so ein Zeug dann auch immer mal wieder benutzt wird. Das ist einfach nur, dass du so einen Tintenfleck hast und dann wird gesagt, Jule, was siehst du in diesem Tintenfleck? Soll den anderen dazu einladen, über etwas zu reflektieren, und die Reflexion geben Preis darüber, was eigentlich in dir selbst vorgeht. Klassischer Test ist der TAT. Da werden ganz viele so ambivalente Bilder gezeigt. Da ist nicht klar so richtig, was die Story ist. Und dann wirst du gefragt, was ist denn die Story hinter diesem Bild? Und dann zeigt man dir davon irgendwie 30, 40, 50 Bilder und hört immer wieder deiner Story zu. Deine Stories, was du zu diesen Bildern erzählst, werden wahrscheinlich eine oder mehrere Konstanten haben. Die Themen, die du so im Leben siehst, nämlich das Thema der Macht oder das Thema von Leistung oder das Thema von Bindung. Das sind so Themen, die kommen immer wieder auf. Und die wirst du uns dann erzählen, ohne dass du uns ankreuzen musst, ich bin eine total leistungsmotivierte Person.
Ah, das ist so ein bisschen wie quasi bei der Metaphernarbeit auch, was ja viele auch beispielsweise in Workshops einbringen. Du redest über ein Bild, aber eigentlich redest du über mindestens mal eine Ebene darüber hinaus und kriegst dadurch ja sehr gute Eindrücke oder Einblicke darin, was den Mensch beschäftigt. Ja, genau. Was vielleicht so.
Und das muss man auch gar nicht so verkopfen, weil letztendlich machen wir das auch die ganze Zeit. Denn wenn Jule, wenn du jetzt von deinem Urlaub aus Marokko zurückkommst.
Da war ich sogar schon mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Was würde Jule von Marokko erzählen?
Guck mal, Marokko, die Jule kommt, wir haben drei Jules. Die eine Jule kommt zurück und sagt, Mensch, das war super. Ich habe dann Locals getroffen und wir sind zum Markt gegangen und haben eine Tangine zusammen zubereitet. Und das war schön, gemeinsam zu essen. Und wir haben dann, das macht man auch mit den Fingern und ein bisschen Brot und so. Oh, das war super. Und wir haben uns schon ein paar Mal geschrieben. Das war total nett. Wir haben jetzt sogar so einen WhatsApp-Chat. Ne? Ist relativ klar, was das Thema in deinem Leben ist. Es ist Verbundenheit mit anderen Menschen. Dann gibt es eine andere Jule, die kommt zurück und sagt, ey, das war super da in Marokko. Wir hatten 50 Meter Pool, ich konnte endlich die ganze Zeit wieder schwimmen. Wir hatten Beachvolleyball da, ich habe da die ganze Zeit abgehangen und Beachvolleyball gespielt. Wir hatten sogar ein internes Gym, was gut klimatisiert war. Das heißt, über Mittag konnte ich da auch ein bisschen Fahrrad fahren. Ey, ich fühle mich richtig bereit, jetzt für den Triathlon hier in Hamburg in die Alster zu springen. Ist auch relativ klar, wo es der Jule drum geht, nämlich Leistung. So, und dann gibt es aber noch eine Jule, die kommt zurück und sagt, ey Nils, ja, das war super, aber ich muss dir ehrlich sagen, du, das waren keine 5 Sterne, dafür habe ich bezahlt, aber das waren keine 5 Sterne. Da war irgendwie Zigaretten am nächsten Morgen immer noch im Aschenbecher bei der Liege, darunter war noch mal so ein toter Vogel und so. Dann bin ich zum Management hingegangen, habe mich beschwert und weißt du was? Die wollten mir nur ein Freigetränk geben. Das ist doch unerhört. Da habe ich doch das Headquarter in Amsterdam angerufen und habe gesagt, so geht das aber nicht. Ich habe sie richtig rund gemacht. Und weißt du, was ich jetzt habe? Ich habe einen kostenlosen Urlaub, egal wo ich hin will, für 5 Tage. Das nenne ich doch mal einen erfolgreichen Urlaub. Einen Urlaub gehabt und noch einen kostenlosen Umtrag. Ja, das ist jetzt das Thema der Jule, ist Macht. Macht und Kontrolle. Na, also wir machen das doch, wir geben die ganze Zeit etwas über uns
permanent.
Genau, und es braucht halt nur den geneigten Zuhörer, um da auch ein Muster zu sehen. Und was Tests machen, diese impliziten Tests, die versuchen das en masse praktisch dir vorzugeben und dann mich in dieses Mindset zu bringen. Nils, jetzt fokussier doch mal auf die Muster von dem, was dir da erzählt wird. Und die letzte Testform, die damit zusammenhängt, diese unobtrusive, also da merkst du auch nicht, dass du getestet wirst, das sind natürlich so Sachen, die zunehmend auch wichtig werden, nämlich zum Beispiel Bewegungsdaten, Kommunikationsdaten. Mhm. Ich kann, wenn ich Zugang zu deinen E-Mails habe, kann ich ein relativ gutes Persönlichkeitsprofil von dir ableiten. Dann merkst du gar nicht, dass du getestet wirst. Aber natürlich kann ich aus deiner Punktuation, aus deiner Grammatik und wie akkurat du das alles machst, kann ich Gewissenhaftigkeit ableiten. Je nachdem, wie lebendige und zugewandte, freudige Worte du benutzt, kann ich auch Extraversion da drin ableiten. Wenn du jetzt ein bisschen konfliktreicher in der Punktuation, aber auch in der Ansprache bist, kann ich natürlich Verträglichkeit ableiten, also wie nett du zueinander bist. Und solche Sachen wird es auch zunehmend geben, zumindest in Staaten, wo der Datenschutz nicht so ist.
Ich hatte gerade ganz große Fragezeichen auf der Stirn und habe mir jetzt Situationen, Kontexte vorgestellt, wo das denkbar ist. Also in einem deutschen Unternehmen, Stand heute, würde ich sagen, ist das ja eher schwierig, oder? Das Szenario 3.
Genau, ein deutsches Unternehmen nicht, aber amerikanische Unternehmen, ja.
Machen das?
Ja, oder machen Teil,
jetzt schon? Ah, okay.
Ja. Also deswegen wirst du auch manchmal, wenn du mit Amerikanern zu tun hast, wirst du auch manchmal E-Mails ganz klar von deren privaten E-Mail-Adresse bekommen, weil sie das nicht ausgewertet haben wollen. Mhm. Macht ja auch Sinn. Es gibt auch andere Leute, die das einfach von sich aus preisgeben. Also so ihr WhatsApp zum Beispiel, so einem Chatbot zur Verfügung stellen und sagen, hier, gib mir doch mal bitte irgendwie meine Persönlichkeit. Wir hatten doch den großen Skandal mit Cambridge Analytica, die in dem ersten Trump-Wahlkampf Facebook aufgemischt haben, wo die Leute so einen Persönlichkeitstest gemacht haben und sich ich weiß gar nicht, wie viel ihrer Daten sie auch zugelassen haben, weil die ausgelesen werden durften. Und dann wurden denen passgenaue Werbung zugespielt. Also das werden wir auf jeden Fall noch mehr erleben. Und du hast es im Übrigen, also nur weil du dich jetzt so hoch und trocken wehnst in Deutschland, du benutzt ja auch wahrscheinlich Instagram oder TikTok und so
natürlich.
Weiter. Dahinter ist ja auch eine Profilierung von dir.
Absolut, ja. Ich meine, wir wundern uns dann immer und eigentlich ist das Verwundernswerte, dass wir uns wundern, wenn wir plötzlich Werbung zugespielt bekommen von Dingen, über die wir uns gerade unterhalten haben vorher, ist ja vollkommen nachvollziehbar. Was mich nur ein bisschen hat aufhorchen lassen, inwieweit das jetzt schon im Arbeitskontext eingesetzt wird. Ja, also Stichwort jetzt zum Beispiel Bewerbungssituation oder Karrieresituation. Ich will jetzt nicht sämtliche Inventare und Tests, die es da gibt, durchdeklinieren. Bring mal vielleicht einen auf den Tisch, den die allermeisten erkennen werden, sowas wie Myers-Briggs oder es gibt ja den Disc mit den vier Farben noch, ja, um das mal zu sagen. Was hältst du von solchen Typisierungen? Bringe ich dich jetzt in Verlegenheit? Nichts. Ah, okay, gut. Nichts. Keine Verlegenheit, klare Antwort.
Ja. Nee, also alles, wo du typisiert wirst, das haben wir ja gerade besprochen, warum das nicht sinnvoll ist, ist schon mal bedenkenswürdig. Das heißt, alles, wo du eine Farbe bist, ein Buchstabe oder ein Tier, es gibt auch solche Tests, wo du dann ein Delfin oder ein Wal oder ein Hai oder so ein Quatsch bist, das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist wirklich nicht viel besser als Horoskope lesen. Vielleicht sogar schlimmer als Horoskope lesen, weil du denkst, das hat irgendwelche eine wissenschaftliche Basis.
Genau. Bei Horoskopen würde man sagen, da wird noch so eine gewisse humoristische, je nach Zielgruppe unterstellt. Aber hier kommt man ja so auf dem Teppich daher nach dem Motto, man hat ja einen richtig ernstzunehmenden Persönlichkeitstest und Myers-Briggs zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie alt dieser Test ist und wie häufig, ich glaube, es ist einer der am häufigsten eingesetzten Tests, oder?
Ja, und
macht es nicht besser? Hau raus,
schwer,
Nils.
Es fällt hier schwer, die Kontenance zu bewahren. Ich sitze zusammen wirklich global mit den Größen der Organisationspsychologie und Organizational Behavior. Wir fallen alle vom Glauben ab. Wir versuchen dagegen anzuschreiben, wir versuchen Interviews zu geben. Das sind Wissenschaftler. Die haben auch kein Interesse irgendwie jetzt, weil sie einen eigenen bezahlten Test irgendwo haben, den zu lancieren. Die sagen einfach nur, dieser MBTI ist schlimm. Bitte lass die Finger davon. Und wir kommen nicht gegen an. Und da sind sogar Leute mit dabei wie Adam Grant. Also es geht auch nicht viel größer, zumindest in dem Bereich, was jetzt die Koryphäen oder zumindest die Pop-Gurus auch unserer Disziplin angeht, der auch dagegen angeschrieben hat. Wir versuchen es in allen Studiengängen reinzubringen. Es ist wirklich schwer. Ich kann mir das nur so erklären, oder ich habe ein paar Erklärungsansätze. Der eine ist, dass es unglücklicherweise Unternehmen gibt, wie zum Beispiel McKinsey, die das benutzen. Und gerade wenn ein Akteur wie McKinsey das einsetzt, dann ist das schwer. Weil McKinsey generell ja auf so ein Podest gehoben wird. Also die werden schon wissen, was sie
auch.
Genau, die werden das schon wissen. Das sind die kennen sich damit richtig aus. Und wenn man die mal konfrontiert, dann rudern die auch wieder zurück und sagen, nee, wir nutzen das nur als Gesprächsanstoß in unseren Team-Workshops und so weiter. Stimmt aber nicht. Du kriegst halt deine vier Letter, also du kommst halt mal zu vier Buchstaben raus, kriegst du dann schon auf die Stirn gedrückt und dann wird dir gesagt, okay, deswegen können Jule und Nils nicht so gut zusammenarbeiten, weil der eine ist halt ein NFP, der andere ist ein IN, wie auch immer. Das ist sehr, 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 sehr schwer, dann dagegen anzugehen, weil natürlich auch die Mackies dann ja, Teil des Businessmodells ist ja, dass die gehen in die Firmen, wo sie auch gearbeitet haben und dann tragen sie das raus in die Industrie und sagen, das habe ich bei den Mackies gelernt, das wird schon gut sein.
Das wird gut sein, genau.
Und das ist schlimm. Also gerade der MBTI, der erfüllt keinerlei der Gütekriterien, die wir besprochen haben. Du hast keine Retest-Reliabilität, du kannst sie mehrmals ausfüllen, kriegst unterschiedliche Ergebnisse, die Sachen hängen nicht zusammen, du hast eine Überschneidung der Dimensionen innerhalb des MBTIs, der sagt auch nichts Sinnvolles vorher. Forscher haben zuhauf versucht, das immer wieder irgendwie zu messen. Wir finden nichts. Die einzigen, die behaupten, dass das was bringt, ist halt die MBTI-Firma. Wir Forscher, wir unabhängige Forscher, finden da nichts. Das heißt, geht mir nicht in den Kopf, wie man so viel Geld auch für so einen Schrott rausschmeißt, der einem, das kennen ja nun die meisten, Garbage in, Garbage out. Ja, wenn ich so einen Müll erfasse, dann werde ich auch mit den Erkenntnissen nichts fabrizieren können. Und jetzt haben wir leider noch so eine Popkultur, die dazu kommt. Das machen meine Studierenden, oder ich hoffe meine Studierenden nicht mehr, die packen dann ihre vier Buchstaben in ihr Tinder-Profil oder Bumble oder was auch immer.
Ja. Oh Gott.
Im Prinzip.
Manual of me.
Genau, Manual of me, so solltest du mit mir sprechen. Per se ja ganz lustig, aber schwierig, weil da halt gar keine Evidenz ist. Also würde ich immer sofort sagen, wenn ihr jemanden seht, der das in seinem Profil hat, swipe left, oder? Swipe right. Ich weiß nicht, wie es bei Tinder ist. Also dahin wischen, wo die Mülltonne ist, bitte. Genau.
Oder vielleicht in den Dialog gehen, aber wer weiß. Ja. Also ich meine, es ist ja, was du sagst, ein krasses Schubladisieren, was das zur Folge hat. Und wir wissen ja alle, wie beharrlich diese Schubladen sind, also wie selten die umsortiert werden, oft noch nicht mal geöffnet werden und überhaupt nur der Versuch unternommen wird. Frage, du hast es eben schon mal so ein bisschen angedeutet, woher kommt dann diese Sehnsucht? Ist es dieses klassische, trivialisierte Komplexitätsreduktion? Was für ein Verzwecken von Denken ist denn da, steht denn da als Hintergrund, als Motiv?
Ja, wir Menschen sind kognitive Geizhälse, sagt man in der Kognitionspsychologie. Wir mögen also nicht viel kognitive Energie aufwenden. Und eine Typologisierung hilft mir natürlich, Energie zu sparen. Da kann ich einfach sagen, die ist extravertiert, der ist introvertiert. Und das ist so. Mit den Graubereichen in der Mitte umzugehen, fällt uns ja generell schwer. Auch in der Weltpolitik, im Umgang mit unseren Kindern, mit unseren Partnern. Wir sind ja ganz schnell mit du bist so, ich bin so oder... Das hilft uns Menschen ja auch. Das ist evolutionär adaptiv, dass wir uns die Welt hier einfacher machen. Aber in diesem Fall ist es halt zuweilen auch echt unfair, einigen Individuen gegenüber und halt nicht evidence-based im Sinne eines besseren Managements.
Wir kommen jetzt so langsam schon in dieses Thema rein. Auch Fehlwahrnehmung, und ich meine jetzt mal fernab von Persönlichkeitstests, ist das ja ein Phänomen, mit dem wir uns auseinandersetzen sollten. Generell und ich sag mal spätestens ja, beim Thema Leadership auf jeden Fall. Was sind denn da Phänomene, die du ganz besonders oft besprichst, also zum Stichwort Biases, Fehlwahrnehmung, die du sehr häufig beobachtest, wo du sagst, pass mal auf, du bist in der Führungsfunktion, das solltest du unbedingt auf dem Schirm haben.
Ja, da sind die Gassenhauer und dann ein paar andere Sachen noch. Die Gassenhauer würde ich jetzt sagen, hatte ich schon mal angesprochen, eine Größe. Wir sind immer sehr beeindruckt von Größe, evolutionär auch adaptiv, zumindest auch für Männer. Das gilt für Männer. Wenn jemand groß ist, dann siehst du den eher als Führungsfigur. Wir sehen im Übrigen auch, dass die durchschnittliche Größe von Führungskräften größer ist als das von Mitarbeitern. Also sie werden auch irgendwie hochgespült. Wenn man jetzt nicht eine besondere Theorie hat, warum größere Leute wirklich die besseren Führungskräfte sind, dann macht das keinen Sinn, außer über die Erklärung Vorurteile. Der andere Bias ist Attraktivität. Wenn du attraktiver bist, wirst du nicht nur mehr gemocht, sondern du wirst auch für kompetenter gehalten. Da gab es, ich glaube in den 60ern gab es auch sehr kontroverse Studien, wo die zum Beispiel mit Gefängnisinsassen, der Hälfte haben sie so ein Rehabilitationsprogramm gegeben und der anderen Hälfte haben sie kosmetische Chirurgie gegeben, also so Gesichtsmissbildung korrigiert und auch ein paar andere Sachen angepasst. Und dann hat man der Hälfte von denen auch nochmal dieses Rehabilitationsprogramm gegeben. Also es war so ein 2x2-Design. Und dann hat man geguckt, was hatte eigentlich den größeren Effekt darauf, ob jemand wieder rückfällig wird. Das Rehabilitationsprogramm oder die Schönheitschirurgie. Die Schönheitschirurgie war effizienter.
Ich will es nicht hören. Ja, ich will es nicht hören.
Können wir natürlich im Steuerzahler nicht vermitteln, dass Gefängnisinsassen eine Schönheitschirurgie bekommen. Aber es erklärt sich natürlich, wenn du irgendwie,
ja, klar.
Machen wir es mal im Extrem, wenn du irgendwie eine Gesichtsmissbildung hast, die abstoßend ist, dann gehen die meisten Leute einen Schritt zurück. Dann sagen auch die meisten, ich werde dich nicht anstellen, sorry, irgendwas stimmt hier nicht, das wirst du natürlich nicht aussprechen, aber du sagst, den will ich nicht vor Kunden haben oder. Wenn du keinen Job hast, kriegst du auch keine Wohnung. Du kannst auch die Wohnung schlechter bekommen, wenn der Vermieter oder Vermieterin dich sieht und sagt, boah, irgendwas stimmt an dem Typen hier nicht. Na, da kannst du so viele Rehabilitation Services machen, wie du willst. Mhm. Und das ist schwer. Das sind erstmal so die Gassenhauer. Aber
genau,
wir haben natürlich noch andere Sachen.
Ja, genau. Ich würde da gerne nochmal einmal, weil da würde ich jetzt auch wieder mit der Normalverteilung argumentieren und sagen, naja, die allermeisten Menschen bewegen sich ja irgendwo in der Mitte zwischen Quasimodo und Germany's Next Topmodel. Also die sind ja nicht eben in dem, was du gerade beschrieben hast. Würde man sagen, auch da ist, also lässt sich das wirklich beobachten, dass sich das auswirkt. Und ich glaube, es gab sogar Untersuchungen, so was Gehalt betrifft, ja, Beförderung und so weiter.
Genau. Und das ist, da nimmt man dann halt so ein Panel an unabhängigen Ratern, also die beurteilen die Attraktivität anhand von standardisierten Fotos und dann guckt man danach, okay, wie ist denn zum Beispiel die Position, das Gehalt und so weiter. Relativ gute Sachen. Wir können noch mehr, also ein Kollege von mir, John Antonakis, der sagt zum Beispiel, er kann auch Wahlen relativ gut anhand des Gesichtes erklären. Und zwar kann er das auch schon mit Kindern machen. Also die Kinder sehr intuitiv sagen, den finde ich besser als den anderen. Und das sagt dann auch die Kantonalswahlen in der Schweiz zum Beispiel relativ gut vorher. Du kannst auch andere Sachen machen, zum Beispiel wie wir aussehen. Wissen wir auch, dass es einen Effekt hat. Da gibt es einen Passungseffekt auf die Umwelt. Ne? Wenn ich im Anzug bei irgendeinem Startup auftauche, dann ist das sicherlich nicht die Passung. Aber wenn du in den Kontext passt, und besser aussiehst, also im Englischen groomed, also sowohl irgendwie Bart, Haare als auch sonstigen
Aussehen
an, ja? Gepflegt, genau. Mhm. Dann wirst du auch als besser wahrgenommen. Mhm. Ja. Und das sind so bekloppte Sachen, weil man fühlt sich so ein bisschen wie der eigene Papa oder der Großvater, der sagt, ey, vor dem Bewerbungsinterview nimm mal bitte dein Ohrring hier aus dem Ohr oder dein Nasenring raus oder zieh mal bitte was Langärmliges an, damit man deine
Tattoos nicht erkennt. Und kein Hoodie.
Und kein Hoodie, genau. Man fühlt sich so antiquiert, aber die Studienlage ist recht eindeutig.
Erdrückend. Ja. Hau doch vielleicht nochmal so zwei, drei andere Biases raus, weil ich glaube, dass, also zum einen weiß ich, dass Menschen das lieben, ja, weil wir ja den allen unterliegen. Wir hören uns das mit so ein bisschen Grusel an und denken, ja, ich doch nicht, aber erzähl nochmal weiter. Und insgeheim wissen wir natürlich, ich auch. Und es sind ja relevante Punkte, also es sind ja Phänomene, die wirken und die ich gerade in der Führungsrolle ja unbedingt auf dem Schirm haben sollte.
Genau, und also hier auch nochmal eine Lanze zu brechen für standardisierte Tests, die vielleicht auch so stattfinden, dass man die Leute nicht sieht, weil sie einem erstmal einen Indikator geben, der nicht vorurteilsbehaftet ist. Hier vielleicht auch nochmal eine ganz kleine Geschichte, bevor ich zu den weiteren interessanten Punkten komme. Jetzt ist mir das Orchester entfallen. Entweder war es das Boston Orchestra oder Philadelphia, wie auch immer. Also es war früher so, dass die Orchester dieser Welt maßgeblich mit Männern bestückt waren. Die Frauen durften auch vorspielen, aber irgendwie überraschenderweise kam dann immer irgendwie so, ja, na, eine Frau spürt halt den Schubert oder den Mendelssohn oder den Mozart oder den was weiß ich nicht. Das waren halt Männer, als die das komponiert haben und die Frau spürt das nicht so. Auch wenn die gut ist am Instrument, spüren die das nicht so. Und das hat dann häufig dazu geführt, oder eigentlich fast immer, dass die Orchester dieser Welt maßgeblich männlich besetzt waren. Und ein Orchester hat dann Blind Auditions eingeführt. Also, dass du vorgespielt hast, aber hinter einem Paravent. Ja, du bist auch ohne Socken da hingegangen. Der Orchesterleiter und Dirigent und so weiter, die haben dich nicht gesehen, sondern du hast hinter diesem Paravent dann gesessen, dein Instrument gespielt und bist wieder weggegangen. Und sie wussten nicht, ob Männlein oder Weiblein. Lo and behold, auf einmal haben wir eine fast 50-50 Verteilung.
Ja, im Wahnsinn.
Ja, es ist einfach nur dieser kleine Effekt. Also man kann man darauf kommen, ich kann schon mal anspielen, um Ungerechtigkeiten auszumerzen, gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich mache mich blind gegenüber den Aspekten, die mich täuschen könnten. Das ist das hier. Oder ich versuche, das zu kompensieren, indem ich halt zum Beispiel denen, die benachteiligt bin, extra Punkte gebe.
Ja.
Aber da können wir nochmal, das geht ja später dann darum, was macht man eigentlich. Ich hau nochmal die anderen Experimente raus. Klassiker sind Namen. Gleiches Bewerbungsmaterial, absolut haargenau das gleiche Bewerbungsmaterial und auch kein Foto dabei. Aber einmal der Name Christian, einmal der Name Mustafa, einmal der Name Susanne und einmal der Name Laisha. Und dann guckt man sich einfach nur an, wer wird denn häufiger zum Interview eingeladen.
Ja.
Kannst du denken. Christian und Susanne werden häufiger eingeladen als Mustafa und Laisha. Und da ist das absolut, also das Einzige, was ausgetauscht wurde, ist der Name. Jetzt kannst du dir überlegen, wie viel krasser ein solcher Effekt wäre, wenn wir jetzt noch ein Foto da drin hätten, zum Beispiel mit Vollbart für Mustafa oder Kopftuch für Laisha. Wenn wir vielleicht auch noch Universitäten da drin haben oder das eine ist Pakistan, das andere ist Deutschland. Klar, verzerrt sich da immer mehr.
Stadtbezirke, es gibt Menschen, die wohnen in Gebieten, in Vierteln, in Städten, und sagen, du schreib auf gar keinen Fall diese Straße rein, brauchst du dich nicht bewerben. Ja?
Echt? Okay.
Also, gibt's schon auch. Also ich komme ja aus Wiesbaden, in der Nähe von Frankfurt, und da gibt es durchaus Straßen, wo es heißt, besser nicht erwähnen. Ja, schwierig.
Ja, das ist schwer. Auch da wieder Lanze brechen für standardisierte Auswahlverfahren. Und dann das große Thema ist natürlich Geschlecht. Insbesondere im Bereich Führung. In vielen anderen Bereichen scheint es abgebaut zu sein. Aber da gibt es so ein Slogan, der wurde mal geprägt von Schein. Und zwar Think Manager, Think Male. Das heißt, wenn wir anfangen, über einen Manager nachzudenken, dann sind die automatischen Assoziationen in unserem Kopf männlich. Das kann man auch schön im Klassenzimmer machen mit den Studierenden, indem man sagt, hey, super, erste Klasse, komm, tschakka tschakka, wir sind hier doch alle gut drauf. Komm, als erstes will ich mal wissen, wie seht ihr einen Manager? Und dann fangen die alle wild an zu malen. Und was die meisten machen, ist, die malen einen Mann. Sehr, sehr klassisch. Auch die Frauen malen einen Mann. Klar, weil im Prinzip die Prägung damit so ist und weil wir auch überproportional so sind. Studierende von mir sind mal in der Grundschule gegangen und haben so Berufe gesagt und die Kinder sollten immer hochzeigen, ob Mann oder Frau. Und dann war es halt so, das war eine International School, deswegen waren die Begriffe auf Englisch Nurse. Also im Englischen kann es Krankenschwester oder auch das männliche
Krankenpfleger sein.
Genau, da war klar Frau. Busfahrer, das war eher Mann. Und so weiter und so weiter. Und sie gingen durch, bis sie halt auch Manager und Leader und so weiter hatten. Da war es eigentlich immer der Mann.
Männer. Also wird es zur selbsterhaltenden System, wird zur selbsterfüllenden Prophezeiung an der Stelle, würdest du sagen, ist dann in dem Fall eine Quote ein regulierendes Instrument, was intelligent ist oder was, sagen wir mal, diese Fehlwahrnehmung an der falschen Stelle packt?
Wie man sich's vorstellen muss, ist, dass wir bestimmte synaptische Verbindungen haben, die Konzepte schneller miteinander denken können. Also dieses Think Manager, Think Male ist gar nicht so falsch. Die Synapsen feuern halt einfach die Stärke damit zusammen. Und dann ist das eine
Passung. Genau, die Autobahn.
Genau, und ich rekrutiere halt auf Passung. Konnte ich auch mit einer Studierenden von mir das ganz schön in einem Experiment zeigen, wo das im Prinzip eine höhere Latenz hat. Wenn Leute über Frauen und Führung nachdenken mussten, dann hatte das eine höhere Latenz. Das fiel denen nicht so einfach wie über Männer und Führung. Aber was wir gemacht haben in dem Experiment ist, wir haben dann experimentell manipuliert, ob sie jetzt zum Beispiel über die letzten, also 5 Präsidenten nennen können, 5 männliche oder Staatsoberhäupter oder 5 weibliche Staatsoberhäupter. Und wir sahen dann, dass diejenigen, die über weibliche Staatsoberhäupter nachgedacht haben, dass die danach diese Aufgabe besser erfüllen konnten. Das heißt, natürlich ist es eine Frage des Stimulusmaterials, dem wir ausgesetzt sind, ob diese Synapsen besser für uns zugänglich sind. so jemand wie Angela Merkel oder Annalena Baerbock oder Christine Lagarde oder. Die sind natürlich super, weil sie jungen Frauen zeigen oder allen zeigen, hier, ihr könnt das gemeinsam denken. Macht, Geld, Führung wird stärker mit diesen Namen auch in Verbindung gesetzt und das ist erstmal gar nicht schlecht, um die Sachen auch gemeinsam denken zu können. Jetzt ist das aber natürlich so, im Großteil der Wirtschaft und auch in den Staatsapparaten haben wir immer noch mehr männliche Führungskräfte als weibliche. Wenn ich daran etwas verändern möchte, komme ich mit so Anti-Bias-Trainings leider nicht besonders weit. Das zeigt auch die Forschung. Sondern ich muss die Repräsentation ändern. Und das hieße, ja, wir bräuchten eine Quote. Das ist aber jetzt nicht so einfach. Also bevor ich das hier so einfach stehen lasse, ist ja nicht so einfach. Weil auf der einen Seite habe ich Männer, die jetzt extrem angefressen sind oder auch zu Recht, die sagen, ey, ich habe mich richtig lang gemacht. Und jetzt nur aufgrund des Geschlechts wird hier jemand bevorzugt, weil dann auch häufig die Kritik ist, ja, aber das ist doch bei gleicher Qualifikation. Und da wissen wir alle, ne, das ist nicht so. Da ist ein großer Graubereich und der wird dann anders interpretiert und die Männer sind zu Recht stinkig. Die Frauen, insbesondere die sehr guten Frauen, finden das natürlich auch alles andere als optimal, weil die sagen, jetzt kriege ich hier den Nimbus der Quotenfrau.
Genau,
eigentlich habe ich mir das doch verdient.
Ich fahre doch auf dem Ticket Qualität und nicht Quote.
Genau. Das heißt, das ist nicht so einfach. Die sukzessive Änderung muss stattfinden und vielleicht müssen wir auch ein bisschen mehr mit der Brechstange dran, aber das kommt mit Kollateralschäden. Ein Seitenschwenk noch. Das Gleiche zeigte sich übrigens bei KI. Die KI, die ja auch auf der Basis von Bildern trainiert wurden, wenn man die in den ersten Jahren gefragt hat, hier zeichne mir ein Bild eines Managers, hat die zum großen Teil Männer im Anzug. Mhm. Genauso war das mit Professoren und so weiter. Heute haben die im Alignment praktisch so Guardrails eingebaut, also so Leitplanken, dass das weniger passiert. Aber dieser Bias zeigt sich halt auch woanders. So viel erstmal dazu. Und du meintest ja am Anfang, du willst bei Bias einsteigen. Das ist jetzt die Hot Potato hier, die heiße Kartoffel. Weil wir denken, es ist so einfach, jetzt zu sagen, wir unbiasen jetzt die Systeme. Wir machen die jetzt neutral.
Wir machen die weg. Wir neutralisieren die weg. Genau.
Das ist eine absurde Annahme im sozialen Bereich. Weil was ist denn neutral? Was ist denn Realität? Was ist normal ohne soziale Prägung? Wir haben darauf keine Antwort. Und jeder, der das verspricht, verspricht ihr auch Mumpels. Die versprechen dir im Prinzip, ja, ich kann die anders prägen in ein anderes Weltbild. Aber dir muss klar sein, das ist ein anderes Weltbild. Also in der Extremisierung sehen wir es ja in den USA zwischen irgendwie linken Wokismus und dem rechten Konservatismus. Die sagen beide, ja, wir müssen das doch fairer machen. Die meinen das Gleiche, aber sie sehen nicht,
dass es komplett konträr.
Es gibt keine Wahrheit in der Mitte. Und auch wenn ein Elon Musk sagt, dass seine KI jetzt irgendwie der physischen Wahrheiten folgen soll, ja, für die physische Welt vielleicht, für die soziale Welt ist es sehr schwer. So, und bei diesem Frauenthema ist das super schwer. Es ist super schwer und insbesondere sich nicht in die Nässe zu setzen. Hier jetzt auch als Mann zum Beispiel, ne, der dazu redet. Was ist jetzt fair? Beziehungsweise was sollten wir erreichen wollen? 50% Repräsentation? Vielleicht. Es gibt andere Studien, die zeigen zum Beispiel in Gender Egalitarian Countries, also wo es relativ wenige soziale Einflüsse auf die Genderrollen gibt, dass Frauen stärker soziale und humanistische Studienfächer ergreifen als Engineering und STEM. Das heißt genau das Gegenteil. Da, wo die Länder frei sind, also Gender Egalitarianism, finden wir eher nochmal verstärkt Tendenzen, von denen wir eigentlich sagen, nee, aber die sind doch aufoktroyiert, das ist doch künstlich. Während Länder, wo wir da sagen, das ist eigentlich gar nicht so, Iran oder ein paar nahöstliche Länder, da finden wir deutlich mehr Frauen im Engineering und in STEM-Bereichen. Und dann gibt es ja auch noch Evolution, die wir auch so gerne wegdichten. Hier gibt es schöne Bücher von Roy Baumeister, einem Psychologe, einer der Gronden. Der macht sich damit auch sehr anfällig, aber ich finde, er hat auch interessante Argumente, dass er zum Beispiel sagt, pass auf, wenn wir das mal ganz platt als Evolutionsspiel anschauen, dann weiß die Frau eigentlich immer, wenn sie sich fortpflanzt mit einem Mann, das Kind ist ihrs. Und sie hat im Prinzip auch die Auswahl. Der Mann hat das nicht. Der Mann muss im Prinzip in einem Wettbewerb reüssieren. Was passiert also? Dass die Männer immer beklopptere Sachen machen. Nämlich irgendwelche Früchte essen, von denen sie nicht wissen, ob die nicht giftig sind. Weil wenn sie die Glück haben, genau, wenn die Glück haben und eine Frucht finden, die sie zum Stamm nach Hause bringen können, dann sind sie der Superheld und dann haben sie eine höhere Chance, sich zu reproduzieren. Klar, vielleicht stirbt man, aber vielleicht kann ich mich auch eh nicht
reproduzieren. Es war den Spaß wert.
Mhm. Nicht den Spaß, sondern den die Versuch. Möglichkeit, sich zu reproduzieren.
Den Versuch.
Das heißt, ich fahre und versuche Indien, einen neuen Seeweg nach Indien zu entdecken, entdecke Amerika. Ha, okay. Ich experimentiere rum mit irgendwelchen Chemikalien und so weiter. Letztendlich geht es da um so einen gewissen Status, den man als Mann versucht zu bekommen, um bei Frauen zu landen. Um diesen Status zu bekommen, muss man aber höhere Risiken eingehen, weil das geht anders nicht, um da gut zu reüssieren. Das heißt, evolutionär macht es total Sinn, dass Männer sich schon seit Jahrtausenden anders entwickelt haben und auch nur die Männer überlebt haben, die immer risikobereiter waren. Das waren immer die, die die Frucht nach Hause gebracht haben, nicht der, der in der Ecke gesessen hat und das Feuer ein bisschen geschürt hat. Sodass er sagt, eigentlich sind wir auch unterschiedlich. Und da findet er die moderne Gesellschaft komisch, wo er sagt, warum muss alles gleich gemacht werden? Warum muss jetzt gesagt werden, ja, überall 50-50, nach welcher Grundlage? Und von daher finde ich diese ganze Debatte, ich habe dazu selbst geforscht mit Quoten und ich bin ein Befürworter auch von Quoten und zuweilen auch Brechstange, aber es ist eine verdammt komplizierte Debatte. Hm.
Kann man es vielleicht so fassen, dass man sagt, es ist vielleicht im Moment eine Krücke, die uns hilft, aus einer krassen Unwucht ein Stück weit rauszukommen, aber es ist nicht der Königsschluss, also es ist nicht die Paradelösung, die wirklich das Problem im Kern adressiert, weil es vielleicht auch gar nicht auflösbar ist.
Da kommen wir dahin. Was ist die Auflösung dessen? An welchem Punkt würden wir sagen, jetzt ist es aufgelöst? Deswegen hatte ich diese Studie von Schweden angebracht, also Gender Egalitarian Country. Da würde man ja jetzt sagen, ne, da werden auch in den Katalogen, in den Spielzeugkatalogen werden Mädchen mit Bohrmaschinen abgebildet, Jungs am Kochspielzeug und so weiter. Die haben wirklich viel gemacht, um dagegen zu arbeiten und haben versucht, diese ganzen Sozialisierungsaspekte rauszunehmen. Und wenn man dann findet, Frauen wollen aber mehr Social Sciences oder Humanity studieren und Männer dann doch eher die STEM-Sachen. Sagt man dann, okay. Oder sagt man, nee, aber das muss trotzdem 50-50 sein. Und ich finde diesen Schluss unserer Debatte nicht. Ich finde es gut, Möglichkeiten zu ermöglichen. Und die muss man auch von vorne denken. Also sprich, die Möglichkeiten auch geben. Aber man darf, glaube ich, nicht von den Outputs her denken und sagen, nur wenn wir das Output erreicht haben, dann waren wir wirklich gesellschaftlich erfolgreich.
Absolut. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist ja erstmal da anzusetzen, wo wir ja auch mit unserer Diskussion hier gestartet sind, nämlich diese Fehlwahrnehmung überhaupt mal zu besprechen und besprechbar zu machen. Das ist ja schon mal ein großer Schritt, überhaupt sich das mal einzugestehen und das mal klar zu erkennen, zu geben, dass wir da alle auch ein Stück weit unseren eigenen Fehlwahrnehmungen aufsitzen und das erstmal überhaupt in die Diskussion einbringen. Das sind wir schon mal einen Riesenschritt voran. Vielleicht so zum Ende als kurzen Schwenk und ich weiß, dir blutet das Herz, weil du hättest bestimmt gerne dazu ganz viel gesagt und kommst einfach nochmal wieder, lieber Nils, wenn du magst. Nämlich inwieweit, kleinen Twist hast du auch schon dahin gemacht, kann KI unterstützen? Oder vielleicht sogar das Problem noch verschärfen, solche Fehlwahrnehmungen, bei denen waren wir ja gestartet, aufzulösen oder sagen wir mal, kenntlich zu machen. Bleiben wir mal weg von dem Auflösen.
Ja. KI, wie wir sie heute haben, diese Large Language Models, die wir gemeinhin als KI jetzt bezeichnen.
Ja, genau, hat sich ja verkürzt. Genau.
Die sind ja trainiert auf Basis eines Textkorpuses. Und dieser Textkorpus ist natürlich auch nicht frei von menschlichen Strömungen. Sprich, natürlich finden sich da all die Vorurteile, die Biases wieder, die wir Menschen auch miteinander haben. Wie sie halt zum Beispiel dann in Reddit-Foren auftreten, auf Wikipedia und so weiter. Und rede ich nicht von einem Bias, sondern ich sage Bias in seinen ganz unterschiedlichen Facetten von links und woke zu konservativ und traditionell. Das heißt, die replizieren natürlich diesen Bias, weil die letztendlich ja Muster erkennen und dann versuchen, auf der Basis dieser Muster Antworten zu geben, die diesen Mustern entsprechen. Und so findet man es zum Beispiel, dass die uns Bilder generieren von einem Manager, die eher männlich sind. Jetzt findet man das auch, wenn man die im Recruiting einsetzt, dass wenn man das einfach nur so laufen lässt, da auch sonderliche Ergebnisse rauskommen. Zum Beispiel hatte Amazon das versucht, eine KI im Recruiting einzusetzen vor ein paar Jahren, die halt auf der Basis der Mitarbeitenden trainiert wurde und gesagt wurde, hier, identifiziere mal die besten Leute für uns. Was sich zeigte, diese KI hat maßgeblich weiße, mittelalte Männer bevorzugt. Mhm. Warum? Weil natürlich der Grundkorpus der Leute und auch der Ingenieure, die gut waren, auch bei Amazon, da sich eher über diese Kriterien auch auszeichneten. Mhm. Was natürlich absurd ist. Und dann haben die dem auch relativ schnell den Stöpsel gezogen. Heutzutage sagen ganz viele Firmen, ja, wir lösen das für sie mit KI. Und der große Vorteil von KI ist, dass es nicht gebiased ist. Das stimmt nicht. Ich habe nur einen stärkeren Regler am Bias, weil früher musste ich zu jedem Menschen einzeln hingehen und sagen, hier, darauf sollst du achten, darauf nicht. Heute habe ich halt einen Regler am KI-System und dann kann ich halt sagen, in welche Richtung es stärker gehen soll. Aber es ist nicht unbiased. Und die Absurdität, ich spanne mal noch ein bisschen weiter auf, die Absurdität ist ja nun, dass die Unternehmen KI einsetzen, um mich zu screenen. Also zum Beispiel im Interview eine automatische Software mitlaufen lassen, die meine Interviewfragen dann auswertet danach,
analysiert.
Genau. Und jetzt kam aber gerade neue Forschung raus. Das poste ich im Übrigen auch für diejenigen, die bei dir im Publikum interessiert sind. Ich poste immer Forschung bei mir auf LinkedIn. Es kam ganz neue Forschung raus, die zeigte, dass Bewerbende halt auch KI einsetzen. Die hört mit, was der Interviewer mich fragt. Und generiert mir dann eine Antwort, die ich vorlese. Und der Interviewer merkt erstens nicht, dass ich die KI benutze. Und zweitens schätzt er oder sie mich auch noch besser ein als die Leute, die das nicht gemacht haben. Das heißt, wir haben jetzt so ein absurdes Katz-und-Maus-Spiel, wo jeder versucht, diese Technologie einzusetzen.
Auszutricksen und die Gegenseite auszutricksen im Grunde, aber...
Aber lustig. Wir sind keinen Schritt weiter in der diagnostischen Validität, also in der Vorhersagekraft dessen, was wir denn dort machen wollen. Das heißt, da müssen wir uns schon nochmal was anderes überlegen. Im Übrigen bei der Universität auch. Ne? Unsere Studierenden schreiben ihre Aufsätze jetzt mit KI. Wir versuchen über KI auch rauszufinden, ob die mit KI geschrieben wurden. Man muss einfach andere Kriterien und andere Prüfungsformen haben. Und genauso wird es bei Unternehmen auch sein. Der Klassiker wird nicht mehr gehen. Gar nicht.
So, jetzt löse ich mal das, erinnerst du dich noch, Knoten im Taschentuch auf, die 20%. Die kommen doch jetzt ganz passend an der Stelle. Ja. Genau. Ich habe es mir gemerkt. Was machen wir mit den letzten? Wie können uns diese letzten, ich glaube, du warst sogar bei den letzten 5%, da den Unterschied machen? Gerade bei diesem total absurden Spiel, was du eben so beschrieben hast. Ja, das ist jetzt mal eine spezifische Situation bei der Bewerbung, aber ein sehr neuralgischer Punkt. Wie können die 5% uns retten?
In dem spezifischen Beispiel, zum Beispiel, indem ich eine Personalerin, einen Personaler habe, die wirklich ein Interesse daran haben, die besten Kandidaten zu identifizieren. Und wenn ich das habe, dann kann ich halt nicht mit der SAP, IBM oder sonstigen Software Stopp machen und sagen, so, damit habe ich mir jetzt mein Funnel irgendwie hier runterskaliert und die Kandidaten, sondern ich muss mir andere Sachen überlegen. Und da muss das eigene Gehirn anfangen zu arbeiten, weil wir vielleicht Werkzeuge einsetzen müssen oder Szenarien, an die wir bisher noch gar nicht gedacht haben. Zum Beispiel, und die auch häufig unserem Effizienzfanatismus widersprechen. Sprich, ich kann nicht mehr den Funnel einfach nur mit einer KI reduzieren, sondern ich muss irgendwie gucken, dass ich doch in den Kontakt mit der Person komme. Denn alles, was ich online mache, wird auch wieder auf der anderen Seite in einer gewissen Art und Weise wahrscheinlich eine Gegenbewegung auslösen. Also wenn ich dem jetzt sage, oh, Sie müssen ihr Setup jetzt mit Kameras überwachen und wir müssen die Kameras sehen, während sie mit uns das Interview machen. So haben wir das an der Uni auch versucht, vor Jahren während Corona, ne, um zu zeigen, dass die Studierenden nicht, während sie die Prüfung machen, eigentlich noch cheaten. Aber natürlich haben die Studierenden dann ganz andere Sachen. Dann hängen die sich einfach ihr Cheat-Sheet irgendwo außerhalb des Kamerabilds hin und so. So werden das Bewerber auch machen. Was ist zum Beispiel, wenn ich mit denen mich wirklich wieder treffe?
Was völlig verrückt ist. Am Ende noch rede von Mensch zu Mensch hoch.
Genau. Oder vielleicht, also ich bin auch etwas perplex. Es ist im Moment so ein Hype, immer weniger auf Schulnoten zu geben und zu sagen, nee, das bringt nichts. Und häufig kommt das im Übrigen auch von Leuten, die selbst nicht gut in der Schule waren und die sich jetzt dadurch legitimieren wollen. Da sagen die Schulnoten, die Leute können auch Großes erreichen, auch ohne gute Schulnoten. Ja, stimmt, da sind individuelle Schicksalsschläge dazwischen und so, das stimmt. Aber Schulnoten sind einer der besten Prädiktoren für das, was später im Leben auch kommt. Mit Nuancen und so weiter. Aber nehmt doch mal wieder die großen Institutionen ernst, die euch, liebe Personale, auch einen Teil der Sachen abnehmen. Wenn ich irgendwie über 2-3 Jahre Gymnasium hatte und dort eine Endnote habe samt Zeugnis, dann wird da nicht so viel KI eingeflossen sein. Wenn ich an einer Universität war, dann war es auch Aufgabe dieser Universität, zu gucken, dass Prüfungsformen abgelegt worden in einer Art und Weise, dass sie nicht durch KI abgedeckt werden konnten. Nehmt das wieder ernst, was die Institutionen um euch herum leisten, und dann geht die extra Mile und sagt, gut, ich treffe mich hier auch nochmal. Und dann heißt es ja immer noch nicht, dass man ohne KI auskommen muss. Ich kann mich zum Beispiel mit dir treffen und ich kann hier ein kleines Gerät mitschleppen, gibt's jetzt, das nennt sich Pendant, ich will hier keine Werbung machen, aber das ist so ein kleines Ding, damit kann ich dich recorden. Alles, was wir sagen, wird aufgezeichnet. Und dann kann ich unser Gespräch danach immer noch in eine KI stecken und sagen, okay, was sind denn so Eindrücke, die ich hier haben könnte? Wohlweislich, unter der Einschränkung, dass mir bewusst sein muss, dass die KI auch auf Muster guckt, die dem Etablierten entsprechen. Und ich vielleicht auch manchmal was ganz anderes machen möchte und sollte.
Sind wir vielleicht gefangen in einer ewigen Reproduktionsschleife? Ne, wenn wir das so betrachten. Und natürlich hat sich jetzt, also nee, nicht natürlich, wahrscheinlich hat sich jetzt bei dem einen oder anderen doch schon einiges an Widerstand geregt, als du ein Stück weit das Hohelied auf die Institution Schule gesungen hast. Ich würde sagen, lieber Nils, das knöpfen wir uns beim nächsten Mal vor, oder? Was hältst du davon?
Machen wir gerne. Darf ich noch einen Werbeblock unterbringen?
Du darfst noch einen kurzen Werbeblock unterbringen.
Und zwar... Du hast ja meine Frustration vorhin gehört mit diesen ganzen Persönlichkeitstests und so weiter. Ein paar Wissenschaftler und ich haben uns zusammengetan und haben gesagt, okay, das kann so nicht sein. Vielleicht ist einer der Gründe, warum Leute wissenschaftliche Fragebögen nicht einsetzen, weil die davon nicht wissen, weil wir nicht so flashy aussehen, weil das nicht so einfach ist, unsere Sachen einzusetzen. Und wir haben eine Plattform ins Leben gerufen, texel.org, also T-E-X-L und dann .org. Und da stellen wir über 50 wissenschaftlich validierte Fragebögen zur Verfügung. Auch alles GDPR-compliant, Two-Factor Authentication und so weiter. Sind wissenschaftlich validierte Fragebögen. Und die kann man dann sehr einfach in einem 360-Grad dort so Plug-and-Play zusammenziehen und kriegt eine 360-Grad-Auswertung und auch die Teilnehmenden. Und zwar nicht mit einer Typologisierung, sondern mit wirklich hier, das ist dein Mittelwert, Profil. Das ist dein Prozentrang. Genau, dass man weiß, wie man denn sinnvoll sich auch vergleicht in der Gesamtbevölkerung. Und das rollen wir global aus gerade. Das heißt, man kann sich auch irgendwann mit den Amerikanern, mit den Japanern, mit den Südafrikanern vergleichen. Mhm. Man kann sich über Geschlechter vergleichen und so weiter. Unsere große Hoffnung ist, dass wir endlich diesen bekloppten, ich muss mich zurückhalten, dass wir den Testanbietern, die das einfach nur kommerzialisieren wollen und denen eigentlich die Gütekriterien egal sind, dass wir denen so ein bisschen das Heft wieder aus der Hand nehmen und gleichzeitig einen großen Service bieten für die Praktiker. Wenn man es in der Lehre einsetzen will, ist es kostenfrei, ansonsten kostet ein bisschen was, aber deutlich weniger als das, was man sonst so da draus findet, damit wir die Plattform am Leben halten können.
Wir haben heute gelernt im Gespräch, dass Objektivität als solches wahrscheinlich eine Wieselfigur ist, ein Phänomen, was wir so nicht zu fassen kriegen werden, was wir so nicht einfangen können, dass es vielleicht auch einfach eine Illusion ist, die wir uns machen, dass vernünftige Testinstrumentarien uns helfen können, Biases zu überwinden, dass KI da tatsächlich aber auch immer noch sehr stark geprägt ist von dem, was ohnehin schon an Schiefen und Vorstellungen in unseren Köpfen existiert, auch mit das fortführt und auch reproduziert, und von daher die kritische Denkerei, ja, die darf nicht aufhören und die liegt jenseits der 80%. Das habe ich zumindest mitgenommen. Also go für die nächsten 5% oder die letzten 5%. Ich danke dir ganz herzlich, lieber Nils, für das schöne Gespräch und freue mich, wenn du das nächste Mal wiederkommst.
Ich danke dir, dass ich auftreten durfte bei dir und hier ranten durfte gegen manche der Sachen, die da draußen sind, und freue mich natürlich umso mehr, wenn wir das noch fortsetzen können. Danke dir.
Das war wieder mal eine Folge Good Work Essentials. Wahrscheinlich hat der ein die andere von euch auch wieder mitgeschrieben. Ich könnte es mir zumindest denken. Zumindest mal steckten ja ganz viele klärende Informationen. Vielleicht auch nicht nur das, was ihr unbedingt gerne hören wollt. Denn, sind wir mal ehrlich, Hand aufs Herz, Persönlichkeitstests haben eine wahnsinnige Anziehungskraft, weil sie uns nämlich das Gefühl vermitteln, unser Gegenüber oder auch uns selbst ganz besonders gut zu kennen. Nichts dagegen, aber der differenzierte, kluge Blick dahinter, der ist dringend geboten. Und differenziert, klug gehen wir, ich hoffe doch sehr, Woche für Woche hier voran. Und da könnt ihr etwas dafür tun. Ihr könnt etwas beitragen, nämlich eure Rezension hinterlassen. Empfehlt den Podcast gerne weiter. Abonniert ihn. Genau das ist jetzt das, was wir gut gebrauchen können, auch in den Sommermonaten, wo wir merken das ja schon auch, dass sich das Hörverhalten ein wenig ändert. Es wird vielleicht nicht mehr so viel gependelt zum Beruf, zum Job. Von daher fallen Nutzungssituationen weg. Andere entstehen, zum Beispiel die Reise in den Urlaub oder am Strand. Ihr werdet nicht der Erste, die Erste, die am Strand Good Work hört. Ich persönlich nutze die Zeit sehr, sehr gerne im Urlaub auch Podcasts zu hören. Ihr wisst, ich bin ja selbst ein großer Podcast-Junkie. Also macht's mir nach, seid genauso verrückt nach Podcasts, zumindest den einen. Knickknack, ihr wisst schon, Good Work ist für euch da, jede Woche, nächste Woche spätestens. Wieder am Donnerstag, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.